Einen schönen guten Tag, hallo, und wir treffen uns wieder im Sicherheitsrat zur nächsten Sitzung und sprechen über ein Thema, das manche beschäftigt. Manche sagen auch, da gibt es gegenwärtig doch gar keinen Grund, groß drüber zu reden. Aber wenn es auf der Tagesordnung steht, dann wollen wir gemeinsam einen Blick drauf werfen. Worüber wollen wir sprechen? Wir reden über deutsche Soldaten in der Ukraine. Manche glauben, dass die Bundeswehr schon packt. Und deswegen ist es gut, wenn wir mit jemandem sprechen, der sich im Zweifel auskennt und weiß, wie es wirklich ist. Marcel Bonert, Offizier im Generalstabsdienst, Oberstleutnant, ist wieder bei uns. Marcel, schön, dass du heute Zeit hast für den Sicherheitsrat.
Hallo Marcel. Ja. Hi, grüße euch beide. Vielen Dank für die Einladung.
Timon ist auch da. Timon, wann hast du denn das erste Mal jetzt wieder diese Schlagzeile wahrgenommen? Deutsche Truppen für die Ukraine, als Friedenstruppe natürlich.
Ach, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Peter, das ist irgendwie nie weg gewesen, so wirklich. Also seit Macrons strategischer Ambiguität vor über einem Jahr und dann Scholz, das wird nicht passieren, und dann ist das immer mal wieder so aufgepoppt und jetzt...
Aber bei wem denn? Wo hast du das wahrgenommen? Also ich habe das ehrlich gesagt als seriöses Thema nirgends wahrgenommen.
Hauptsächlich in den sozialen Medien. Und dann jetzt nach Alaska halt, als es darum ging, okay, wie kann man denn jetzt überhaupt irgendwas bewerkstelligen an dieser Stelle tatsächlich.
Ja. Gut. Also jetzt ist es ja so, Soldaten, Armeen, Offiziere planen ja auch Dinge, die nicht passieren, damit man im Zweifel vorbereitet ist, wenn die Politik auf die Idee kommt, jetzt wäre es doch an der Zeit. Manchmal geht es ja dann sehr schnell, wie wir aus der Vergangenheit wissen. Marcel, wie ist es denn in der Bundeswehr? Wird darüber überhaupt nachgedacht, welche Ressourcen und Kapazitäten wir hätten, um uns an einer möglichen Friedenstruppe, um einen wie auch immer gearteten Waffenstillstand oder Friedensschluss zu überwachen, überhaupt beteiligen können mit der Bundeswehr?
Da können wir mal deutlich von ausgehen, ja. Also ich habe einen engen Draht ins operative Führungskommando hier in Berlin. Das ist ja aus dem Einsatzführungskommando, im territorialen Führungskommando, so von einem knappen Jahr zusammengewachsen. Da geht es um Inlandseinsätze und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und da sind Planungsteams auch dabei, solche Szenarien zu planen. Aber, und das sage ich gleich mal dazu, niemand von uns darf jetzt hier an dieser Stelle falsch verstanden werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an das Taurus-Leak im letzten Jahr, als der damalige Inspekteur der Luftwaffe sich mit anderen Offizieren über den Einsatz von Taurus unterhalten hat. Das wurde ja dann dankend von der russischen Propaganda aufgegriffen und das Bild gezeichnet. Also hier sind Offiziere offensichtlich auf dem Weg in den Krieg und tun dort Dinge, die von dem Bundeskanzler noch wenige Tage vorher ausgeschlossen wurden. Also die Bundeswehr macht sowas, und Peter, das sagtest du gerade, dass wir Contingency Planning nennen. Also wir planen Möglichkeiten des Handelns, so dass wir, wenn dann Politik einen Willen erklärt, einen Einsatz in welcher Form auch immer durchzuführen, dass wir dann was aus der Schublade holen können und sagen können, wir fangen jetzt nicht bei Null an, sondern sind zumindest etwas vorbereitet, haben grob geplant, systematisch durchdacht und analysiert und könnten auch auf eine solche Forderung dann reagieren.
Aber Peter, also halten wir als erstes mal fest, es ist kein Skandal, wenn solche Planspiele angestellt werden. Es ist eher andersrum, wenn es nicht geschehen würde. Dann wäre das ein Skandal
dann
und ein Versäumnis der militärischen
Führung. Dann würden
wir ganz
blöd dastehen, weil bevor man natürlich Truppenkörper in Bewegung setzt, das ist logistisch und auch Mensch, Material, alles was dazugehört, natürlich immer einen Aufwand. Und man tut gut daran, wenn man das vorbereitet, ja.
Aber jetzt lass uns doch mal drüber reden. Also erstmal, ich glaube, das ist gut, das einmal klar zu machen, dass das schlicht und einfach die grundsätzliche Aufgabe der Bundeswehr ist, solche Szenarien durchzudenken. Und jetzt lass uns mal auf den Kern zurück, worüber denn eigentlich diskutiert wird. Es wird ja gesprochen über eine, ich nenne es jetzt mal salopp, Friedenstruppe, die am Ende des Tages Frieden sichern soll. Auf welcher Basis denn eigentlich, Peter?
Naja, Timon, ich glaube, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Sondern die entscheidende Frage ist schlichtweg nur, ob dieser, wie auch immer er dann zustande gekommen ist, dieser Frieden sowas überhaupt vorsieht. Also ob das jetzt ein Diktatfrieden wird und die Ukraine weitere Gebiete räumt und Putin die bekommt und man dann eine neue Grenze absichert, ob der Krieg auf dem jetzigen Frontverlauf eingefroren wird oder dann eingefroren wird. Die Ukraine hat ja jetzt ja gerade auch selber wieder Geländegewinne erzielt, wenn auch nur kleine. Ob das dann die Basis ist oder was auch immer, ich finde ehrlich gesagt, das ist jetzt gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, würde, wenn ein Friedensvertrag internationale Truppen zur Absicherung einer Demarkationslinie oder wie auch immer wir es nennen wollen, vorsieht. Ist Deutschland dann dabei oder nicht? Und da finde ich es eine Frage ganz relevant. Und die beantworten gar nicht wir, die beantworten die Russen und die Ukrainer. Würden beide Seiten überhaupt deutsche Truppen akzeptieren? Es kann ja sein, dass die sagen, da dürfen überhaupt keine NATO oder europäischen Truppen dabei sein. Das müssen irgendwie, dürfen nur Länder außerhalb des Bündnisses und der beteiligten Kriegsparteien sein. Also ich würde, wenn ich Russland wäre, darauf bestehen. Ich möchte, würde da keine NATO-Truppen gerne an dieser Linie sehen wollen. Und damit wären wir, selbst wenn wir jetzt begeistert hier schreien würden und uns schon überlegen, wen wir da zusätzlich zu der Brigade im Baltikum noch in den Donbass schicken, das stellt sich wahrscheinlich gar nicht so die Frage, weil die beiden Friedensparteien dann sagen würden, also mit den die Deutschen, ja, die waren da schon mal, das ist nicht so gut ausgegangen, also vielleicht bleiben die diesmal weg.
Gefundenes Fressen für die russische Desinformation auf jeden Fall. Die wirkt ja jetzt schon auf vielen, vielen Ebenen.
Wir hatten insofern wäre es vielleicht für die sogar gut, Marcel, da hast du recht. Wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, könnte man natürlich sagen, vielleicht haben sie gar nichts dagegen, wenn wir uns beteiligen, weil das ihre Narrative, da sind schon wieder die Nazis und die bösen Deutschen und jetzt stehen sie schon wieder vor den Toren, sogar stärken würde. Also insofern, vielleicht haben sie sogar ein Interesse, dass wir mitmachen.
Ja. Aber Lavrov hat ja schon gesagt, ist völlig inakzeptabel tatsächlich.
Ja, aber Lavrov hat ja heute dies und morgen das und gestern was ganz anderes gesagt. Seit wann gibst du was darauf, was diese
so,
Politiker
und
sagen?
Und dann sind wir wieder an dem Punkt der Rechtsgrundlage am Ende des Tages. Da wird darüber diskutiert, auf welcher Basis das gemacht wird. Und wenn du es beispielsweise als UNO-Truppe machst, dann ist Russland mit dabei und auch eine entsprechende Veto-Macht.
Aber das ist wirklich etwas, das ich mir wirklich wahnsinnig schwer vorstellen kann. Ne? Peter, du hast ja gesagt, so seriöse Debatte habt ihr oder beide habt ihr es im Grunde gesagt nicht so richtig wahrgenommen. Ich glaube, ausgelöst wurde sie ja dadurch, dass Wadefuhl, unser Außenminister, auf einer Auslandsreise das Thema mal angerissen hat. Und dann fühlten sich viele andere genötigt, dazu Stellung zu nehmen. Und ich sag mal, sowohl unser Bundeskanzler Merz als auch der Vorsitzende Verteidigungsausschuss Röwekamp haben es zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen, dass sowas möglich sein könnte. Was, glaube ich, smart ist, weil wir natürlich, wenn wir ganz klar sagen, sowas wird nicht passieren, auch ein Signal nach außen Richtung Russland, auch Richtung Ukraine senden. Aber Peter, wir wollen, und ne, das ist eben die Frage, wie so etwas aussehen könnte, wenn es denn mal irgendwann, nachdem es einen Friedensschluss gibt, in welcher Form auch immer Thema werden könnte, ist ja, wenn wir als Deutschland die stärkste konventionelle Armee Europas aufbauen wollen, O-Ton des Bundeskanzlers, und wenn wir eine Führungsrolle innerhalb Europas übernehmen wollen, auch das ist ja etwas, das sieht man gerade sehr deutlich, dass Merz das außenpolitisch sehr, sehr stark anstrebt, könnten wir uns dort an dieser Stelle herausziehen oder damit retten, dass wir nur Hilfsgüter senden oder Geld, oder müssten wir uns nicht auch mit Personal beteiligen? Ja, das ist, glaube ich, eine Grundfrage, die man beantworten muss. Ist ein bisschen rhetorisch gestellt. Ich glaube, wir kämen aus einer solchen Nummer auch, was Truppen angeht, am Ende nicht heraus.
Wobei ich da denke ich wieder, da ist das so ähnlich wie mit dem, was die Bundeswehr intern macht, an Planungen und Szenarien denken. Ein deutscher Politiker, der das jetzt ausschließen würde, versündigt sich ja. Also das darf man jetzt gar nicht ausschließen, selbst wenn es völlig abwegig ist und gar keiner die Frage ernsthaft gestellt hat. Das Problem ist halt nur, dass Medien und andere in diesem Informationskrieg, wir haben darüber letztes Mal ja mit dir ausführlich diskutiert, und das ist eben auch nach wie vor ein Informationskrieg, gar nicht nur, wenn es um Gefechte und den Einsatz von Waffen geht, sondern auch von politischen Zielen, dass manche das dann entsprechend versuchen umzudeuten, so nach dem Motto eben, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, die Deutschen packen schon die Koffer. Und das, glaube ich, muss man aushalten, beziehungsweise ist dann eben auch genauso klar sagen, und wer hören will, der hört es dann auch, dass man sagt, die Frage wird sich dann irgendwann stellen, wie ein Frieden abgesichert wird, und wenn das internationale Truppen braucht und die Konfliktparteien glauben, die Deutschen müssen da einen Beitrag leisten, dann, glaube ich, wiederum können wir gar nicht anders. Dann müssen wir uns beteiligen.
Und ich würde noch ergänzen, ich habe mir mal irgendwann in Afghanistan geschworen, dass ich nie wieder naiv auf Konflikte schauen werde, weil in Deutschland irgendwas erzählt wurde. Und dann saß ich da 2010 in der Schlammzone und habe mir angeguckt, wie deutsche Soldaten dort Gefechte geführt haben. Ich glaube, wir sind mitten in einer Zeitenwende oder, wie es der Bundespräsident mal gesagt hat, Epochenbruch. es sind viele Dinge, die vor uns liegen, die wir uns jetzt ad hoc überhaupt noch nicht vorstellen können. Als ich mal irgendwann 1997 zur Bundeswehr gekommen bin und wir dann angefangen haben, in Balkaneinsätzen und so weiter uns dann zu beteiligen, hatte ich noch Ausbilder, die gesagt haben, ja, aber Sie sind ja Panzergrenadier, Sie sind Kampftruppe, Sie werden niemals in einen Auslandseinsatz gesandt. Sondern wenige Jahre später fand ich mich dann schon in dem ersten. Also ich glaube schon, dass anything goes, dass diese Dinge nicht nur durchdacht werden müssen, sondern dass möglicherweise etwas in dieser Form auch auf uns zukommen könnte. Und nochmal, Lavrov hat es ausgeschlossen, ne? Aber es ist eben die Frage, wie gerät Russland vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren durch stärkere Unterstützung doch noch unter Druck, wirtschaftlich oder auch dadurch, dass die Ukraine jetzt in der Offensive vielleicht mal wieder etwas weiter vorankommt oder ähnliches. Und dann würde sowas eventuell auch möglich sein.
Also ich glaube, wir werden nicht das letzte Mal darüber sprechen. Mhm. Wir haben ja auch erlebt, dass manche vor diesem Treffen der beiden Präsidenten in Alaska gesagt haben, okay, jetzt ist der Krieg de facto vorbei, die machen da ja was am grünen Tisch und dann ist die Sache klar. Ist genau das Gegenteil passiert, nichts Genaues weiß man nicht, eigentlich hat sich nicht wirklich was geändert. Und jetzt gibt es vor einem Jahr die Forderung von Macron nach Bodentruppen, sicher in einem anderen Kontext, aber dieses Schlagwort wird uns weiter begleiten und da ja noch gar kein Frieden absehbar ist, wird diese Debatte dann nochmal sehr konkret kommen, wenn es einen Waffenstillstand gibt oder Friedensverhandlungen gibt. Von daher, lass uns doch nochmal gemeinsam drauf schauen, was ist eigentlich eine Friedenstruppe? Welche Varianten und Möglichkeiten gibt es eigentlich?
Würde ich auch einmal ganz kurz so aus meiner Erfahrung, meinem Wissen mal kurz was einwerfen. Und zwar haben wir im Grunde auch da wieder eine Spannbreite. Ja? Wir haben irgendwann Anfang der 90er Jahre, es gab da dieses geflügelte Wort von mit Peacekeepern auf Konflikte werfen. Eine Zeit der großen Euphorie, wo man gedacht hat, ich schicke unbewaffnete Blauhelme in irgendwelche Einsätze und das wird sich dann alles schon irgendwie regeln. Und da ist man dann sehr, sehr ernüchtert worden. Ja, 92, 93 im Bosnienkrieg, wo Blauhelmsoldaten im Grunde das Mandat gar nicht hatten, irgendwie einzugreifen, sondern nur beobachtet haben und neben sich dann Kampfhandlungen, Vergewaltigungen und Ähnliches gesehen haben, ohne da irgendwie eingreifen zu können. So, und das hat sich dann noch ein bisschen länger gezogen. 94 Ruanda, 800.000 Menschen abgeschlachtet und dann 95 Völkermord von Srebrenica, wo 8.000 Männer unter Präsenz und Anwesenheit der UN-Truppen umgebracht wurden. So, das sind Dinge, die haben dann sehr ernüchtert und haben dazu geführt, dass wir von diesen, wir nennen die Kapitel 6 Einsätze der UN-Charta, in robustere Mandate rübergegangen sind. Ja, also Waffen an die Seite gestellt haben, sowas wie eine erweiterte Selbstverteidigung auch eingebaut haben. Also das UN-Kräfte nicht, wenn sie angegriffen wurden, persönlich nur reagieren konnten, sondern auch Schutz von Zivilbevölkerung und so weiter gewährleistet haben. So, und die Vorstellung, dass unbewaffnete Blauhelme irgendwie auf ukrainischem Grenzgebiet unterwegs sind, das halte ich wirklich für wahnsinnig befremdlich und ganz, ganz weit weg. Ja, mal abgesehen davon, dass auch in Frieden aus heutiger Sicht sehr, sehr weit weg ist, den es überhaupt zu überwachen gilt. Aber dieses Bild kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, zumal wir Enquete-Kommission Afghanistan ja auch gelernt haben, was es eigentlich in der Vorbereitung und der Ausrüstung der Truppe, Mandate und so weiter bedarf, um da nicht in den Mission Creep, eine Ausweitung zu kommen und unsere Truppen dort irgendwie völlig vor die Hunde gehen zu lassen.
Marcel, hol uns mal fachlich auch ein bisschen ab. Mhm. Die Vereinigten Staaten haben im Zuge dieser Alaska-Gespräche gesagt, sie könnten sich eine koordinierende Rolle in solchen Angelegenheiten vorstellen. Was bedeutet in diesem Fall eigentlich eine koordinierende Rolle? Gibt es da irgendwie militärische Terminologie, eine Abschätzung, was damit gemeint ist?
Ganz, ganz schwer. Also jetzt mal, ich klammer mal aus, dass das, was die US-Administration da tut, relativ erratisch gerade ist und wir im Grunde, Peter hat das vorhin mal angerissen, nicht wissen, ob das, was heute gesagt wird, morgen noch gilt. Ich glaube, das Signal, was mit einer solchen Aussage einhergeht, ist nochmal, Achtung Europa, ihr müsst euch militärisch emanzipieren. Wir werden in dem Umfang, in dem wir euch bislang unterstützt haben, nicht mehr an eurer Seite stehen. Wir möchten uns mehr um den Indo-Pazifik kümmern. Ihr als Europa habt die Herausforderung mit der Ukraine weitgehend alleine zu lösen. So. Und mit einer solchen Aussage könnte einhergehen, dass die USA sagen, also Command-and-Control-Strukturen, wie wir das nennen, ja, eine eine Führungsstruktur zum Beispiel, die man dort einbringen könnte, die aber eben dazu führt, dass die eigenen Kräfte nicht in einem riesigen Umfang gebunden sind und letztlich auch nicht gefährdet sind. Es geht auch um etwas, das wir Casualty Shyness nennen, also eine Angst vor Verlusten, die in westlichen Gesellschaften sehr ausgeprägt ist. Und Trump innenpolitisch will natürlich hier klar das Signal senden, also bevor US-Truppen irgendwo ganz weit weg von uns im Ostgebiet Europas ihr Leben lassen, sollen diejenigen, die es unmittelbar betrifft, sich doch bitte selber darum kümmern.
Das heißt, wir reden hier im Ernstfall über Intelligence, wir reden über Netzwerke, wir reden über Informationen.
Da gehe ich von aus, ja. Und ich glaube auch, dass es in gewisser Art und Weise, also derzeit ist es ja so, dass die USA eine ganze Menge Waffen liefern, aber zusehends darauf drängen, dass Europa diese Waffen bezahlt. Ja, weil die auch da sagen, also an der Stelle seid ihr verantwortlich. Und natürlich ist es möglich, aber auch diskutiert, dass wir auch weiterhin von Satellitenkommunikation der Amerikaner profitieren, dass wir von weitreichenden Waffen der Amerikaner profitieren, dass wir auch vom Atomschutzschirm der Amerikaner profitieren. Wie lange das allerdings hält, ist fraglich. Und ich glaube im Kern, das ist so ein bisschen die Antwort auf deine Frage, geht es den Amerikanern darum, dass sie keine eigenen Bodentruppen auf ukrainischem Gebiet haben wollen, die dann dort auch gefährdet sind.
Das halte ich aber ehrlich gesagt sowieso für eine völlig abwegige Debatte, weil das ist so ein, hat nie einer verlangt und deswegen kann man es auch locker ausschließen als amerikanischer Präsident. Wann haben die Amerikaner sich denn das letzte Mal mit entsprechender Manpower an einer VN-Mission beteiligt? Ich kenne keiner. Und die Wahrheit ist ja auch, dass wir in Mali mit mehreren tausend Mann waren. Das hat uns in Anführungszeichen nicht nur Freunde gemacht, und zwar aus einem ganz profanen Grund. Die viele Nationen, die Truppen stellen für VN-Missionen, verdienen damit Geld. Die finanzieren damit ihre Streitkräfte. Weil das, was ein Soldat an VN sozusagen Aufwandsentschädigung kriegt, das kriegt er als Soldner als Bruchteil in dieser Armee. Also, und da sind wir natürlich bei einem qualitativen Punkt. Wenn das jetzt die Maßgabe ist, welche Nationen dann Truppensteller werden für eine VN-Friedensmission in der Ostukraine. Und das sind genau diese Nationen. Da wünsche ich gute Verrichtung, was die militärische Qualität betrifft. Ohne Peter, denen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber...
Peter, mal eine andere Frage, ne? Also jetzt stellen wir uns mal vor, da gibt es jetzt, also wir spinnen jetzt extra mal ein bisschen, ich muss das dazu sagen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben da so eine VN-Mission und jetzt verirrt sich da so eine Rakete und da sind jetzt verschiedene Nationen betroffen. Ist das dann eigentlich ein Artikel 5?
Wieso?
Naja, also stellen wir uns mal vor, wir haben da eine Mission der Vereinten Nationen. Und da stehen,
aber das sind dann keine deutschen Soldaten mehr, es sind dann VN-Soldaten. Das ist kein Artikel.
Es ist ja jetzt schon so, Peter, du sagst es richtig, wir sind die Geldgeber. Ja, das ist so ein bisschen, wenn man auf UN-Missionen guckt, ganz grob kontrastverschärft ausgedrückt, die reichen Nationen geben das Geld, die ärmeren Nationen, Bangladeschis und so weiter, die senden dort ihre Soldaten hin, weil sie von diesem System auch profitieren. Ja. So, und da bin ich wieder bei Peter jetzt mal nochmal. Wir müssen ganz viel, das ist wirklich eine Gleichung mit so vielen Variablen, die wir jetzt mal nur um es zu durchdenken einmal festlegen, die mit der Realität wirklich wenig zu tun hat aus aktueller Sicht, wo wir sagen müssen, also Russland müsste überhaupt westliche Truppen auf dem Boden der Ukraine akzeptieren. Ja, so, das ist schon mal der Schritt eins. Dann müsste es einen Frieden geben, der überhaupt abzusichern ist. Und dann müssen es auch noch unsere Truppen sein, die dort mit vor Ort wären. So, und dann ist eben die Frage, was würde passieren, wenn dort ein westlicher Soldat sein Leben lässt? So, da muss ich fachlich wahrscheinlich passen. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Artikel 5 ist.
Ich glaube, ehrlich gesagt, da würde gar nichts passieren.
Nee, das würde dann im Narrativ so verpackt werden, wie dass es ein Versehen war und so weiter. Oder es waren eben kleine grüne Männchen. Aber man darf es nicht ausschließen und man muss es auch bis zu Ende denken. Denn nochmal, dieser Begriff Mission Creep. Also wir gehen in eine Friedensmission, die sich allmählich, ohne dass es so richtig wahrgenommen wird, zu einem Kampfeinsatz entwickelt. Stichwort Afghanistan. Ja, da werden...
In Mali auch. Auch in Mali sind deutsche Soldaten gestorben. In der VN-Mission.
Ja, das und auch schwer verwundet worden, das darf man nicht vergessen. Die Sache ist, wenn wir dort hineingehen, und da muss ich großes Vertrauen in unser Parlament haben, da werden wir auch als Bundeswehrverband natürlich arg raufschauen, brauche ich ein Mandat, dass meine Kräfte bestmöglich vorbereitet auf eine solche Mission. Ja. Das heißt, nicht nur juristisch, also die Einsatzregeln, die unter anderem den Einsatz von Waffen und so weiter regeln, sondern ich brauche die entsprechende Ausrüstung, eine Exit-Strategie, ja, es muss strategisch durchdacht werden. Ich brauche irgendwie Zwischenziele, die ich evaluieren kann und so weiter. Und ich muss irgendwie ganz klar wissen, was will ich da eigentlich, wie lange will ich das? Und was ist in the case of? Also plane ich dann ein Worst-Case-Szenario mit ein, dass Soldaten in Gefechte geraten? Wie verkaufe ich das meiner Gesellschaft und so weiter und so fort?
Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass das im Grunde ein Szenario ist, das momentan halt in höchstem Maße abwegig ist und trotzdem liest man irgendwie überall drüber, weil ständig sich jemand drauf bezieht, wie er jetzt am Ende des Tages auch, um es zu versuchen einzuordnen. Marcel, du bist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Du hast quasi auch immer das Ohr in der Truppe. Was hörst du denn von den Soldatinnen und Soldaten darüber? Sind die da verunsichert oder sehen die das auch so realistisch und sagen, naja, gut, also...
Nichts. Naja, ich glaube, je weiter weg man von Planungssphären kommt, je mehr man in die Truppe geht, desto verunsicherter sind da Soldatinnen und Soldaten. Die schauen natürlich auf uns, schauen nach oben und ich sag mal, erwarten von uns, dass wir das Schutzschild ausbreiten. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, dass die nicht bereit wären, in einen solchen Einsatz zu gehen. Ich glaube, viele von denen haben einen Eid geleistet und haben schon das Vertrauen in unser Parlament, dass sie nicht willkürlich irgendwo reingeworfen werden da verheizt werden, sage ich mal. Wir sind ja als Parlamentsarmee tatsächlich da auch deutlich zurückhaltender in den letzten Jahren gewesen als viele andere Nationen. So. Aber was sie dann erwarten würden, ist natürlich, dass, ich sag mal, die Bundeswehr von anderen Aufträgen befreit wird. Ja? Also auch deshalb ist es so ein bisschen eine Geisterdebatte, weil wir mit dem, was wir derzeit tun, schon am absoluten Limit sind dessen, was die Bundeswehr überhaupt leisten kann mit ihren 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Ja, wir brauchen, das hat der NATO-Gipfel Mitte des Jahres gezeigt, für unsere Verteidigung um die 260.000 Aktive. So, wir sind jetzt zu mit Aufträgen und es kann jetzt nicht ein nächster Großauftrag da noch oben raufkommen, sondern da muss man an anderer Stelle vielleicht auch mal abschichten. So. Also was die Soldaten, die jeden Auftrag erfüllen, den sie erhalten, sage ich mal, natürlich im Rahmen von Recht und Gesetz und so, da sind sie, glaube ich, da haben sie genug Kampfmoral, würden sie auch so etwas tun, aus Pflichtgefühl, Gemeinschaftssinn und so weiter. Aber sie erwarten, dass dann die Rahmenbedingungen eben stimmen. Ja, und das ist personell, materiell, infrastrukturell und wie gesagt, was die ganzen Mandate und Ähnliches angeht.
Ist die Debatte, die wir jetzt versucht haben einzuordnen, nicht auch ein Symptom dafür, dass viele Menschen gar keine Lust haben, sich mit den eigentlich relevanten Fragen etwas detaillierter zu beschäftigen? Das ist so ein Aufreger. Bodentruppen, deutsche Truppen in die Ukraine. Ja, und da hat sofort jeder eine Meinung oder ist empört oder in großer Sorge. Die kann man erstmal äußern. Dann schließen es manche aus. Dann sagen andere, man, das darf man doch nicht ausschließen. Und wir wissen ja noch gar nicht wie. Und das ist ganz herrlich, weil man nicht über die von dir genannten Punkte reden muss. Wir stehen vor der Frage, reicht das Gesetz, was die Bundesregierung jetzt macht, um den Personalaufwuchs zu verbessern? Diese, ich nenne es jetzt Wehrdienstleit. Der da kommen soll. Im Prinzip ist das ja die Idee, die es schon von der Ampel gab, nur noch mal ein bisschen anders verpackt mit einer neuen Schleife. Beim Thema Beschaffung, beim Thema Geld, bei der Frage, wie schnell ist jetzt die Brigade in Litauen wirklich einsatzbereit. Also da gibt es so viele Fragen, die man im Detail mal durchdeklinieren könnte. Aber mit so einem schnellen Aufreger, der dann auch Gott sei Dank in der Woche wieder weg ist, kann man herrlich davon ablenken und muss sich in Wahrheit nicht in der Sache mit beschäftigen. Ist das nicht auch ein Phänomen unserer Debattenkultur gerade? Und dann wäre ja die viel spannendere Frage, wenn wirklich in der Welt irgendwo was passiert, was einen klassischen VN-Einsatz notwendig macht und wir werden dann gefragt, was machen wir dann eigentlich? Also wir haben ja diese Debatte gehabt, wir sind jetzt wieder Armee in der Landes- und Bundesverteidigung, aber das hat sich halt ergeben können, weil die Auslandseinsätze gerade weniger sind oder weniger geworden sind oder wir uns rausgezogen haben. Aber es kann doch genauso gut passieren, dass irgendwo ein anderes Ende der Welt brennt und die Deutschen gefragt werden, ob sie nicht da auch nochmal 2000 Mann hinschicken können. Und 2000 Mann ist für das, du hast es beschrieben, was uns gerade stresst, für das System eine immense Belastung. Und wie verhalten wir uns dann, wenn wir gefragt werden, Verantwortung zu übernehmen? Ist das nicht eigentlich die viel wichtigere Frage, weil es auch logistisch nochmal eine größere Herausforderung ist, vielleicht anderer Teil der Welt, als über diese ungelegten Eier, ich sag's jetzt etwas salopp.
Darf ich zu dem ersten Punkt kurz was sagen und dann Marcel vielleicht zum zweiten Punkt?
Zu diskutieren. Ja, gerne, Timon.
Also ich glaube, dass du absolut recht hast, Peter. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil sich die Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung mit so sehr speziellen Themen, in ihren Augen speziellen Themen wie Brigade in Litauen gar nicht beschäftigen will, nicht beschäftigen kann, weil es halt ein wirklich fachliches Thema ist. Wohingegen, wie du gerade schon sagst, Stichwort Meinung, alles, was auf eine Frontpage von einem von einer Zeitung oder von einem Blog oder Social Media passt, ist ein Aufreger und wir sind nur noch emotionsgesteuert. Und das ist einfach und dazu kann jeder einen Kommentar schreiben, aber keiner fundierte Meinung.
Ja, das ist so ein bisschen wie in der Fußball-WM, wo dann 80 Millionen Bundestrainer genau wissen, wie es geht. Das haben wir nun mal, diese Situation seit Februar 22. Hat jeder irgendwie Couch-Expertise in der Sicherheitspolitik und lässt sich an jeder Stelle, egal wie viel Fachwissen da wirklich vorhanden ist, irgendwas ein. Da müssen wir ein bisschen mit leben. Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn wir da in der ganzen gesellschaftlichen Breite diskutieren, aber ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr Experten, die tatsächlich welche sind, weil sie seit vielen Jahren sich mit diesem Thema befassen, und zwar nicht nur populistisch, sondern vor allem wissenschaftlich oder aus der Praxis, dass die ein bisschen mehr gehört werden und man sich an denen orientiert. Jetzt nochmal zu deiner, was war nochmal deine genaue Frage, Teil 2, Peter? Ach ja, das war genau die Frage, müssen wir nicht Kräfte vorhalten, die dann irgendwo auf der Welt, ich sag mal, anrücken können, wenn es da brennt? Also ja, die globalen Unsicherheiten, die werden so leicht nicht verschwinden, sondern es wird eher dunkel in den nächsten Jahren, da bin ich fest und überzeugt. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, wir haben als Bundeswehr ein Single Set of Forces, wie wir das nennen. Also wir haben nicht beliebig viele Soldaten, die in beliebig vielen Settings eingesetzt werden können, sondern da gibt es Grenzen. Jetzt sind wir natürlich eingebunden in Sicherheitsbündnissen wie die NATO und man wird dort immer ein Burden-Sharing mit anderen Kräften hinbekommen. Aber, das ist das, was die USA schon sagen, es muss auch ein Burden-Shift sein, und zwar weg von der großen Beteiligung der USA hin zu einer stärkeren Emanzipation Europas. So. Und wenn wir nochmal aufzählen, was wir gerade tun, du hast die Litauen-Brigade genannt. Wir bereiten uns auf das neue Wehrdienstmodell vor, wo ab 1.1. nächsten Jahres deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten zu uns kommen werden. Wir bilden ukrainische Streitkräfte in Deutschland aus. Ja. Über 21.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben hier schon eine Ausbildung genossen. Das bindet auch Kräfte. Wir sind immer noch in Auslandseinsätzen. Wir planen den Operationsplan Deutschland. Wir müssen das üben. Wir strukturieren uns gerade um und so weiter und so fort. Das Spagat zwischen dem, was wir leisten sollen, und Mitteln, die wir dafür zur Verfügung haben. Infrastruktur, Personal, Material wird immer größer. Und wir können es nicht überdehnen. Es geht einfach nicht.
Und damit versuche ich das mal zusammenzufassen. Das heißt, wir können das nicht ausschließen. Die Frage stellt sich nur aktuell nicht, weil wir von einem Frieden noch weit, weit entfernt sind, auch wenn manche sich das vielleicht wünschen oder da Vorstellungen haben, dass der sehr schnell um die Ecke kommt. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Wenn das denn soweit ist, dann greift das, was du gesagt hast, Marcel. Dann ist es eine Frage, wie robust ist diese Friedensmission, und das gilt dann auch für die deutschen Teile, wenn sie gefordert wären, die darf man dann nicht einfach nur mit einem kleinen Fähnchen an der Grenze zum Winken schicken, sondern die müssen so robust sein, dass sie den Frieden dann noch wahren können an dieser Stelle.
Irgendjemand muss jetzt noch Feierabend machen, dann mache ich das. Marcel, vielen herzlichen Dank, dass wir das so kurzfristig machen konnten, um mal über dieses Thema zu sprechen, nochmal das Ganze ein bisschen einzuordnen und auch mal den Realitätscheck zu machen. Danke, Peter, dass wir hier heute wieder zusammensitzen konnten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Und wir hören uns sicherlich in Kürze wieder und sehen uns auch in Kürze wieder. In diesem Sinne.
Gut.
Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich drauf. Euch auch. Vielen Dank. Schöne Woche.